Ich möchte einsteigen mit einer kurzen Begebenheit, einer kurzen Geschichte. So ist besser. Ein Bekannter hat mir das mal erzählt von einer Frau, die er persönlich kannte. Die lag abends im Bett, war schon selig eingeschlafen, als sie plötzlich aufhört, weil irgendein komisches Geräusch aus dem Nebenzimmer an ihr Ohr drang. Im ersten Moment ging sie davon aus, dass ihr Mann irgendwie unterwegs war im Bad. Aber als sie sich umdreht, erschrickt sie, weil ihr Mann liegt noch neben ihr. Und sie ahnt, das Schlimmste, Einbrecher sind im Haus. Und es war tatsächlich so, der Dieb hatte sich schon zu schaffen gemacht. Ein Dieb, er kommt gerne in der Nacht, wenn alles schläft, wenn alles ruhig ist, er kommt immer irgendwie überraschend. Er meldet sich ja nicht an und schreibt mit der Postkarte, heute Nacht komme ich. Nein, er ist einfach da, ob es uns passt oder nicht. Und ganz ähnlich überraschend wird es auch ein zukünftiges Ereignis in der Weltgeschichte sein. Ein Ereignis, das für den Großteil der Menschheit auch überraschend sein wird. Und dazu schauen wir uns einen Bibeltext aus 1. Thessalonicher 5 an. Charles hat es schon gesagt, dürft gerne aufschlagen, wer die Bibel dabei hat. 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 11. 1. Thessalonicher 5, 1 bis 11. Und da lesen wir von Paulus an die Gemeinde in Thessalonich Folgendes. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Das Spannende an diesem Kapitel 5 und auch an dem Kapitel davor, in Kapitel 4, ist, es geht um eschatologische Dinge, das heißt um Fragen, die die Zukunft betreffen, die wir heute noch nicht sehen. Und bei der Beschäftigung mit der Eschatologie der Bibel besteht jedoch immer die Gefahr, gerade unter uns Gläubigen, dass man zu sehr darum bemüht ist, sämtliche Details zur Entrückung, zur Wiederkunft, zum Antichristen, zur Trübsal und so weiter fein säuberlich in sein Endzeitmodell irgendwo einzuordnen. Man möchte wissen, was kommt wann, und zwar möglichst genau. Und doch unterlässt man es oftmals dabei, das Hauptanliegen der Apostel gar nicht mehr zu betrachten. Was wollten sie eigentlich sagen? Deshalb möchte ich das hier gleich zu Beginn sagen und ermutigen, dass wir genau hinschauen, wenn Bibeltexte über die Zukunft sprechen. Denn worum geht es auch hier, dem Paulus? Mit welcher Absicht schreibt er denn an die Thessalonicher? Wir lesen das im Kapitel 4, relativ konkret, was sein Anliegen ist, in welchem Zusammenhang er diese Worte hier stellt. In Kapitel 4, Vers 13 bis 18, wir lesen mal zunächst den Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über, jetzt kommt sein Thema, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Das heißt, in Thessalonich gab es irgendwie Unsicherheit in der Gemeinde, was ist mit den bereits Gestorbenen? Sie hatten so eine starke Naherwartung, dass sie alle noch den wiederkommenden Jesus erleben werden, dass sie sich jetzt gewundert haben, hier sterben Einzelne aus unseren Reihen weg. Ja, was ist mit denen? Haben sie es verpasst, wenn Jesus wiederkommt? Werden die nicht mit dabei sein? Mit uns, die wir noch leben? In diesem Kontext der Sorge der Thessalonicher spricht Paulus deshalb diese ermutigenden Worte, um ihnen zu helfen, um ihnen klarzumachen, egal ob ihr noch lebt oder gestorben seid, es macht in Vers 16 und 17. Wenn Jesus wiederkommt, sagt er sehr deutlich an dieser Stelle, werden alle dabei sein. Jesus wird die Toten auferwecken, ihr werdet mitkommen, kein Problem. Für den Herrn der Herrlichkeit. Ihr müsst euch an dieser Stelle keine Sorgen machen. Paulus Trostworte lauten also, keiner wird vergessen. Keiner wird von Jesus übersehen werden. Auch die, die jetzt schon von euch gegangen sind, werden mit dabei sein. In Vers 17 fasst er das nochmal so schön zusammen. So tröstet euch nun mit diesen Worten, das ist Vers 18, dann Vers 17 am Ende nochmal. So werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Nachdem er das alles erklärt hat, wie das funktioniert, fasst er das zusammen. So werden wir gemeinsam alle, ob wir schon gestorben sind oder nicht, bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und das ist ja das Größte überhaupt. Unsere Hoffnung auf die Ewigkeit, einmal bei Jesus zu sein, ihn zu sehen in seiner Herrlichkeit, die Ewigkeit zusammen mit ihm verbringen zu dürfen. Das ist also zunächst der Rahmen, der Kontext, in dem diese Verse von Paulus an die Thessalonicher geschrieben werden. Und in Kapitel 5 setzt Paulus nun dieses eschatologische Thema über die Zukunft fort, allerdings mit einer etwas anderen Betonung. Und der erste Vers in Vers 5, was wir gerade gelesen haben, er klingt für mich fast so, wie wenn Paulus sagen wollte, wenn wir schon mal gerade beim Thema Zukunft sind, dann muss ich euch gleich noch was anderes Wichtiges sagen. Denn es interessiert euch sicher ganz besonders, wann das Ganze stattfinden wird. Wie die einzelnen Details sein werden, mit Entrückung, mit Auferstehung, mit Jesus sehen und so weiter. Und Paulus sagt, tut mir leid. Sorry, dazu habe ich euch nichts zu sagen. Ich kann euch damit nicht dienen, mit Details zu eurem Endzeitfahrplan. Von mir bekommt ihr dazu keine weitere Informationen. Denn wie sagt er es in Vers 1, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, liebe Brüder, nicht zu schreiben. Warum? Denn das ist allein der Vater im Himmel zuständig für Zeiten und Zeitpunkte. Interessant ist, fast dieselbe Formulierung hat nämlich Jesus selber mal verwendet im Zusammenhang mit seinen Jüngern. Die waren ja genauso neugierig, wie wir es immer wieder sind. Wir wollen immer alles genau im Detail wissen. Die Jünger, die haben ihn geplagt und gefragt, ja, wann beginnt denn endlich deine Königsherrschaft? Jetzt hast du uns 3 Jahre darüber gepredigt. Und wann geht sie endlich los, fragen sie in Apostelgeschichte 1. Wann geht's los? Wir wollen dabei sein. Und Jesu Antwort in Apostelgeschichte 1, Vers 7 lautet eben fast mit demselben Wortlaut, wie es Paulus hier an die Thessalonicher sagt. Apostelgeschichte 1, Vers 7. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht gesetzt hat. Warum ist es nicht wichtig? Es kommt in Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das heißt, sie hatten eine ganz andere Aufgabe. Nicht die Beschäftigung mit Zeiten und Zeitpunkten ist das, was euch wichtig sein sollte. Ihr habt einen großen Auftrag. Ihr sollt rausgehen. Ihr sollt Zeugen sein. Dazu werde ich euch den Heiligen Geist schicken, sagt er hier. Das ist, was eure wichtige Aufgabe ist. Und dasselbe macht Paulus eigentlich an dieser Stelle hier auch. Zeiten, Zeitpunkte über die Zukunft sind gar nicht das Entscheidende, sind nicht so wichtig für euch. Ihr als Gläubige, sagt Paulus, und davon spricht unser Text heute Morgen, habt eigentlich nur eine wichtige Aufgabe in diesem Zusammenhang. Und das fasst er in Vers 6 besonders schön zusammen. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern, jetzt kommen diese zwei besonders wichtigen Aufgaben, lasst uns wachen und nüchtern sein. Wachsam und nüchtern sein. Und deshalb lautet auch unser Thema heute Morgen, Schluss mit Schlafen. Raus aus der geistlichen Trägheit. Huhu, aufwachen. Es ist jetzt nicht die Zeit zum Schlafen. Weder in der Predigt, noch in eurem Leben als Gläubige, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid. Schluss mit Schlafen. Warum? Sagt uns der Vers 2. Weil der Tag des Herrn genauso überraschend kommen wird wie ein Dieb in der Nacht, der sich eben nicht anmeldet. So wie wir es in der Einstiegsgeschichte vorher gehört haben. An dieser Stelle möchte ich eine kurze Erläuterung einfügen, damit ihr meine Gedankengänge zum Thema Endzeit auch besser nachvollziehen könnt. Ich selber bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo man sich in Predigten sehr viel über Detailfragen in Bezug auf Zukunft und Endzeit beschäftigt hat. Wichtige Fragen waren dann oft, wann genau kommt Jesus wieder? Auf welche Zeichen müssen wir besonders achten? Wie sollen wir uns die Entrückung vorstellen? Und so weiter. Und besonders spannend fand ich als Jugendlicher immer gerade die Predigten, wo es darum ging, wie kann man das aktuelle politische Weltgeschehen in der Bibel wiederfinden, diese Brücken zu schlagen. Ich hatte da auch meine Lieblingsprediger, die konnten das fabelhaft. Jedes Ereignis, sie haben es irgendwo gefunden oder interpretiert oder reingelegt oder wie auch immer. Da ging es um Fragen, wer könnte der Antichrist sein? Das war schon einige Jahre her, deshalb hieß es damals noch Saddam Hussein. Ein bisschen später war es dann Präsident Bush oder andere, je nachdem, wer eben gerade an der Macht war. Und so interessant es natürlich immer wieder klingt für die Ohren, für unsere Neugierde, so steht man doch ganz stark in der Gefahr, das habe ich ja schon im Nachhinein gemerkt, dass man vor lauter Endzeitbeschäftigung das Wesentliche aus den Augen verliert. Man ist nur noch bemüht, ja, was ist jetzt mit diesem Anschlag und was ist mit diesem Terrorproblem und wie kann man jetzt das noch klären? Und eigentlich sind wir zu was ganz anderem berufen und sollten ganz andere Dinge im Blick haben. Und gerade in der Beschäftigung mit diesem Text ist mir das wieder bewusst geworden, und da dürfen wir uns, glaube ich, alle immer wieder an die eigene Nase fassen, wir müssen gar nicht jedes Detail exakt in unseren Endzeitfahrplan einbuchen und sagen, das passiert an dieser Stelle und das passiert an dieser Stelle. Und gerne streiten wir uns als Christen natürlich noch darüber, weil wir ja noch viel besser wissen und theologisch versierter sind vielleicht an dieser Stelle. Aber dem Paulus kommt es darauf gar nicht an. Von Zeiten oder Zeitpunkten brauche ich euch gar nicht zu schreiben. Wenn es Paulus wichtig gewesen wäre, dass die Leute Details wissen, dann hätte er es anders formuliert. Zum Beispiel über Zeiten und Zeitpunkte muss ich euch nichts erzählen, denn ihr wisst ja genau, dass die Entrückung am Ende der vierten Corona-Welle sein wird, wenn die Delta-Variante so richtig Gas gegeben hat. Nein, Fehlanzeige. Paulus erteilt allen Berechnungskünstlern eine ganz klare Absage. Ganz ähnlich, wie wir es eben vorher schon von Jesus gehört haben, wie er es seine Jünger zurechtgewiesen hatte in Apostelgeschichte 1, Vers 7. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen sollen und als Christen völlig unbeteiligt die Zeichen der Zeit an uns vorüberziehen lassen, mit Scheuklappen vor den Augen, so als gäbe es nichts Besonderes in dieser Welt. Nein, die politischen, die gesellschaftlichen Entwicklungen sind auch uns nicht egal. Wir nehmen sie durchaus wahr. Wir sehen sie. Aber wir wollen zuallererst den Ratschlag unseres Herrn Jesus befolgen, der seinen Jüngern in Matthäus 24, Vers 6 sagt, als es eben um die Zukunft ging und wie man mit den Katastrophen, mit den Seuchen, mit den zunehmenden Erdbeben, mit den zunehmenden Kriegen, mit den zunehmenden Problemen umgehen soll, sagte ihnen diese entscheidenden Worte: Ihr aber, wenn ihr von Kriegen und Kriegsgerichten hört, was sollen wir tun? Gebt Acht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Seid nüchtern, denn das muss so kommen. Es ist aber noch nicht das Ende. Jesus schafft es also, eben beide Seiten der Medaille hier anzusprechen. Zum einen dieses Gib Acht. Wir schauen nicht weg von den Dingen, die passieren. Wir gehen nicht blind durch diese Welt. Aber zum anderen auch dieser Aufruf zur Nüchternheit. Lasst euch nicht erschrecken. Es darf uns nicht im Innersten Sorge machen, was in dieser Welt passiert, weil unser Herr darüber steht. Er hat die Kontrolle über diese Dinge der Welt. All das, was wir sehen, soll eben nicht zu Rechenexperimenten für die Zukunft führen, sondern es soll uns zur Erneuerung der Wachsamkeit führen. Seid wachsam, seid nüchtern. Wir sollen unseren Blick auf den wiederkommenden Herrn richten. Das ist unser Ziel, das muss unser Fokus sein, den Herrn Jesus sollen wir erwarten. Denn die Ungläubigen erwarten ihn nicht. Darum werden sie ja so überrascht sein, wie ein Dieb in der Nacht. Deshalb nimmt Paulus hier dieses Beispiel vom Dieb in Vers 2 und 3, um zu verdeutlichen, niemand auf dieser Welt wird damit rechnen, dass irgendein ferner Gott mal noch zurückkommt auf diese Erde. Stell dir nur mal vor, wenn du Spaziergänger vielleicht im Schützenmattpark oder irgendwo in einem Stadtpark fragen würdest, was sie von der Wiederkunft Jesu halten. Was würden sie dir sagen? Sie würden dich für verrückt erklären. Erstmal wüssten sie gar nicht, um was es überhaupt geht. Was du für verrückte Themen hier wälzt. Gott ist aus unserer Gesellschaft eigentlich schon völlig ausgeschlossen. Er wird immer weiter weggedrängt. Er hat mit unserem Weltgeschehen in den Augen der Menschen eigentlich nichts mehr zu tun. Vor allem nicht mit unserem Leben. Ich habe dazu einen Artikel auf spiegel.de mal gelesen mit der Überschrift: Ein niederländischer Doktorand darf Gott nicht danken. Da heißt es: Ein gläubiger Student aus den Niederlanden dankte in seiner Doktorarbeit dem Allmächtigen höchstpersönlich. Aber religiöse Bekundungen seien jedoch nicht erlaubt, befand die Universität und lehnte die bereits gedruckte Arbeit ab. Dem Studenten blieb nur eine Möglichkeit, seine Danksagung zu entfernen, vor allem auch, weil sein Doktorvater so stur blieb. Immerhin hat es wohl solch ein Aufruhr verursacht, dieses Geschehen, dass die Uni neu nachdenken will, wie sie die Sache mit den Danksagungen in Zukunft gestalten will. Denn in anderen Doktorarbeiten war es zum Beispiel kein Problem, dass Leute ihren Freizeitclubs, ihren Kneipen oder anderen Gruppierungen und Vereinen danken durften. Nur dem Allmächtigen durfte man nicht Danke sagen. Was mir hier auch wieder deutlich wurde, und solche Beispiele gibt es ja immer mehr: Die Menschen heutzutage, sie grenzen Gott nicht nur in ihrem eigenen Leben aus, sondern sie wollen auch, dass du Gott ausgrenzt. Und zwar unbedingt in deinem Leben. Wenn sie das nicht schaffen, wollen sie es mit Gesetzen noch ein bisschen unterstützen. Wehe, du nimmst den Namen Gottes in deiner Doktorarbeit noch in den Mund. Wehe, du vermittelst deinen Kindern oder sonst jemand noch dieses intolerante, veraltete Bild von Familie, dass nur Mann und Frau zusammengehören. Was ja während der EM sogar ständig die Debatte war, wo die Regenbogenlobby sich sehr stark gemacht hat, dass dafür Kniefall sogar gemacht wurde. Ja, dieses zum Teil sehr aggressive Vorgehen gegen alles Christliche zeugt genau von dieser unbekümmerten Gedankenlosigkeit der Menschen, die Gott ablehnen, die Gott überhaupt nicht mehr für existent halten in dieser Weltgeschichte. Vers 3 fasst es so schön zusammen, ihr Zustand. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit. Genau, sie wähnen sich in einem falschen Frieden, in falscher Sicherheit. Und wie viele Sicherheiten haben wir in unserer Zeit? Wie viele Friedensbemühungen sind überall tätig? Das sind ganz wichtige Schlagworte, Frieden und Sicherheit. Aber der menschliche Friede, der menschliche Friede, Sicherheiten, sie werden eben nicht befriedigen. Und eines Tages, das sagt hier auch eben Paulus sehr deutlich, wird diesem gottlosen Treiben deshalb ein Ende gesetzt werden. Es wird der Tag kommen, wo die Gnadenzeit zu Ende ist, wo Gottes Uhr abgelaufen ist. Dann wird Gott zeigen, wer der Herr dieser Welt ist. Und dass dieser Tag tatsächlich unaufhaltsam auf die Menschheit zukommt, zeigt uns auch dieses Bild der schwangeren Frau in Vers 3. Und wer schon mal eine Geburt miterlebt hat, ich durfte schon bei 4 dabei sein, der weiß, dass wenn die Wehen einsetzen, es kein Zurück mehr gibt, bis das Kind wirklich geboren ist. Und auf den Text übertragen heißt das, nichts und niemand auf dieser Welt kann Gottes Gericht aufhalten. Die Wehen, also die Zeichen der Zeit, sie werden immer stärker, sie schlagen immer höher aus, immer höhere Wellen, und das sehen wir in unserer Zeit. Aber darum müssen wir uns nicht Sorge machen, sondern wir schauen auf das größere Ziel. Es geht alles auf den großen Tag des Herrn zu. Wenn er wiederkommen wird, wenn er über diese Welt regieren wird, für die einen als Richter und für die anderen als Heiland und Erretter. Gottes Tag bricht sich Bahn. Er wird auch alle trügerischen Sicherheiten, allen falschen Frieden zerstören, den die Menschen versuchen zu machen. Und deshalb wohl dem Menschen, der heute schon in Jesus Rettung erfahren hat, der heute schon sagen darf, ja, mein Heil ist sicher in Jesus, nicht in mir, sondern in der Erlösungstat, die Jesus von mich verbracht hat. Daran will ich glauben. Daran halte ich mich fest. Für all diejenigen wird dieser Tag ein großer Freudentag werden. Ein Tag zum Jubeln, weil wir Jesus selber begegnen dürfen. Die Frage hier in Vers 2 und 3 ist vielleicht noch, wer genau wird hier eigentlich überrascht, wie ein Dieb in der Nacht? Spricht Paulus nur von den Ungläubigen? Oder auch sind die Gläubigen eingeschlossen? Die Antwort gibt uns Paulus in Vers 4 und 5. Er sagt, ihr aber Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Hier macht Paulus also eine klare Unterscheidung in der Anrede. Ihr aber, Brüder, ihr als Gläubige gehört nicht zu denen, die wie ein Dieb überrascht werden, weil ihr nicht mehr zum Reich der Finsternis gehört. So wie es Paulus auch schon an die Kolosser geschrieben hat. In Kolosser 1, Vers 13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis, hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht, wenn wir zu ihm gekommen sind. Und zwar zu Kindern des Tages, zu Kindern des Lichts. Und als solche Kinder sollen wir jetzt auch leben. Denn obwohl wir nicht mehr zur Finsternis gehören von unserem Zustand, können wir immer noch schläfrig werden. Und deshalb will uns Vers 6 an dieser Stelle auch wachrütteln, wenn er sagt, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Schluss mit Schlafen, sagte ich ihr. Was Gott von uns fordert, sind eben diese beiden Dinge, wachsam und nüchtern sein. Wir merken, Paulus beantwortet diese Frage nach der Ankunft des Herrn nicht mit einer Detailangabe für ihren Endzeitfahrplan, sondern er weist sie darauf hin, er ermahnt sie zur dauerhaften Wachsamkeit. Für ihn sind eschatologische Fragen ganz oft gekoppelt an direkte Anweisungen fürs Leben. Das ist für ihn nicht nur ein theologisches Gebilde, das sowieso nur die ganz Hochgelehrten verstehen. Nein, Fragen für die Zukunft sind für ihn immer in Zusammenhang mit dem ganz praktischen Leben, mit unserem Alltag. Da brauchen wir die Ermutigung. Da brauchen wir die Hoffnung in unserem Alltag, wenn die Sorgen und die Bürden und die Lasten uns beinahe erdrücken würden. Und deshalb stellt er hier klar, für Kinder des Lichts ist es nicht angebracht, zu schlafen. Das machen die anderen Menschen ohne Gott ja schon genug. Und mit Schlafen meint Paulus hier ein geistliches Schlafen. Nicht das in der Nacht, sondern ein geistliches Schlafen. Das heißt, Gläubige haben kein geistliches Wahrnehmen mehr. Wir nehmen die Dinge nicht mehr aus Gottes Sicht wahr. Wir sind geistlich träge geworden. Das ist hier mit diesem Schlafen, mit diesem geistlichen Schlafen gemeint. Und weil davon eben keiner von uns ausgeschlossen ist als Gläubiger, gilt dieser Aufruf zur Wachsamkeit eben jedem von uns. Wir sollen hier auf der Hut sein. Das ist die erste Aufgabe, die hier ausführt. Wir müssen wachsam sein. Wachsam sein, um für die Ankunft des Herrn eben vorbereitet zu sein. Damit wir es auch besser machen wie die 10 Jungfrauen in Matthäus 25, die allesamt eingeschlafen waren. Deshalb die wichtige Frage auch an uns heute Morgen, was können wir tun, um wach zu bleiben? Der Teufel, er versucht ja uns in ständiger Betriebsamkeit zu halten und es gelingt ihm ganz gut. In unserer schnelllebigen Zeit, in der wir leben, da muss ja immer was laufen. Wie oft hasten wir eigentlich nur von Termin zu Termin, von Veranstaltung zu Veranstaltung, von Aufgabe zu Aufgabe. Manche leben ja nur noch so von Wochenende zu Wochenende, wo sie mal ein bisschen durchatmen können. Und der absolute Höhepunkt des Jahres ist dann schließlich der Urlaub. Und selbst der ist oftmals noch anstrengend genug. Corona hat uns an dieser Stelle eigentlich ein bisschen geholfen, unterstützt, uns mal wieder ein ordentliches Stück ausgebremst. Er hat uns vielleicht in manchem auch mal wieder die Grenzen aufgezeigt, worauf es wirklich ankommt und worauf vielleicht nicht unbedingt. Was wirklich wichtig ist im Leben und was nicht so sehr. Und die Frage ist, lernen wir daraus auch etwas? Vielleicht, wie wir unsere Zeit in Zukunft besser einteilen, gestalten können, nutzen können. Denn mit dem Thema Zeitverschwendung haben wir vermutlich alle zu kämpfen. Wie viel Zeit des Tages verbringen wir doch mit so vergänglichen Dingen? Wofür muss ich denn 2 Stunden die Zeitung lesen, die morgen schon wieder veraltet ist? Oder wie leicht passiert ist, dass ich irgendwo im Internet versumpfe, obwohl ich ja nur mal schnell was gucken wollte? Bei mir, ich kenne das sehr gut. Für die junge Generation ist die Flut an medialen Möglichkeiten eben auch nicht nur ein Segen. Vor lauter virtuellen Möglichkeiten kommen sie ja kaum noch dazu, das Reale
wirkliche Leben zu leben, da zu sein. Ich glaube, hilfreich an dieser Stelle kann es sein, dass wir immer so ein bisschen auch die persönlichen Zeitkiller rausfiltern, entdecken, was blockiert uns, wo vergeuden wir Zeit in unserem Alltag, damit wir nicht nur gelebt werden, sondern eben Menschen sind, die wachsam sind, die aufmerksam sind und ihren Herrn vor Augen haben. Der Aufruf zur Wachsamkeit gilt ganz sicher auch für unseren Umgang mit dem materiellen Wohlstand, mit der Vergnügungsindustrie, wir könnten da noch viel weitermachen. All diese Dinge machen ja auch vor uns Gläubigen nicht Halt. Das Angebot ist so überwältigend groß, was wir uns kaufen können. Wir sind meistens finanziell auch so gut bei Kasse, dass wir uns fast alles leisten können. Und dementsprechend findet sich ja auch fast jeder neueste Schrei irgendwo in unseren Wohnungen wieder. Wir trösten uns dann natürlich gerne mit dem Motto, man gönnt sich ja sonst nichts. Ist ja nur eine Kleinigkeit. Ihr kennt es wahrscheinlich. Aber ist es nicht genau der Materialismus, all der irdische Tand, der uns so dermaßen ablenkt und blockiert, der unsere Zeit frisst? Was müssen wir nicht alles pflegen zu Hause? Uns sorgen um Dinge, wieder Geld investieren, wieder uns abmühen mit irgendwelchen Reparaturen und Dingen. Und der Blick auf die Ewigkeit, er kann so leicht dadurch verloren gehen. Haben wir die letzte Woche vielleicht schon mal darüber nachgedacht, dass wir eigentlich nur auf der Durchreise sind? Dass wir hier keine bleibende Wohnstätte haben? Haben wir im letzten Monat jemand ermutigt, Schätze im Himmel zu sammeln, anstatt immer mehr drauf zu schauen, dass das Konto wächst und wächst? Wie viele geistliche Gedanken machen wir uns über unser Leben? Ja, wir machen uns viele Gedanken in Bezug auf unseren Beruf, in Bezug auf unser Häuschen, in Bezug auf unsere Familie, auf unsere Angehörigen, in Bezug auf unsere Hobbys. Aber darf da Gott auch das eine oder andere Wörtchen mitreden? Bedeutet wachsam sein nicht noch viel mehr, mir auch immer wieder die Frage zu stellen, wohin führt mein Leben? Welche geistlichen Ziele habe ich mir denn für dieses Jahr gesetzt? In welchen Bereichen des Lebens kann ich schon sehen, dass Gott an mir arbeitet, dass er Veränderung schafft, dass er mich ihm ähnlicher macht? Bin ich überhaupt noch am richtigen Platz? Wäre auch eine interessante Frage. Will Gott mich vielleicht schon lange woanders haben in der Mission? Habe ich vor lauter geistlicher Trägheit verpasst, zu sehen, was Gott von mir will? Ich glaube, es ist gut, diesen Aufruf zur Wachsamkeit nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern immer wieder mal in Ruhe darüber nachzudenken, was heißt das für mein Leben? Aufmerksam zu sein auf die Wiederkunft meines Herrn. Der nächste Aufruf hier des Paulus in Vers 6, der Aufruf zur Nüchternheit, hängt sehr eng mit dieser ersten Aufforderung zusammen. Denn wir als Gläubige können nicht nur schläfrig werden, wir stehen auch in der Gefahr, dass unser geistliches Beurteilungsvermögen leidet. Dass die Nüchternheit Fehlanzeige in unserem Leben ist. Um diesen Punkt etwas konkreter zu machen, habe ich eine kleine Beispielgeschichte, die verdeutlichen soll, dass Nüchternheit unser ganzes Leben erfassen darf. Stellen wir uns mal folgende Situation vor. Ist, glaube ich, nicht so schwer. Du hast dir gerade ein Grundstück gekauft und willst darauf dein Häuschen bauen. Schöne Situation eigentlich, oder? Jetzt ist es aber so, das Haus von deinem Nachbar, das bereits im Rohbau steht, wurde viel zu nahe an dein Grundstück dran gebaut, gegen jede Bauordnung. Der neueste Clou für seine Kellertreppe hatte unverschämterweise sogar von deinem Grundstück auch noch was weggebackert. Das heißt, mit deiner geplanten Steinmauer oder deiner tollen Idee hier wird es nichts mehr werden. Was machst du jetzt in dieser Situation? Wie reagierst du auf dieses Problem, das dir schon an die Substanz geht? Du hast viel Geld hingelegt für dieses Grundstück und für dieses Haus. Naja, keine Frage, denkst du vielleicht. Gegen solche Frechheiten bin ich gewappnet. Mein Anwalt wird es klären. Ich gehe einfach gerichtlich gegen ihn vor. Ein anderer sagt, ha Freundchen, nicht mit mir. Sowas lasse ich mir nicht bieten. Und er überlegt sich schon was richtig Gemeines, wie er dem Nachbarn eins auswischen könnte. Ach was, sagt ein Dritter, der gerne so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand geht. Wieso der ganze Stress? Ich baue meine Steinmauer genau wie geplant. Und wenn sie in Nachbarskeller runterrutscht, auch egal. Dann ist das sein Problem. Und dann merkt vielleicht das Bauamt, was er hier verbockt hat und falsch gemacht hat. Drei spannende Vorschläge, wie man reagieren könnte. Aber gibt es keine andere Lösung? Wie wäre es zum Beispiel, einfach mal zum Nachbarn hinzugehen? Mit ihm zu reden, das Gespräch zu suchen, vielleicht findet man ja eine ganz einfache Lösung. Vielleicht schätzt man ihn völlig falsch ein. Vielleicht könnte man auch versuchen, die Sache geistlich zu beurteilen und nach längerer Überlegung sogar in Erwägung ziehen, nicht weiter auf sein Recht zu pochen, mal den Kürzeren zu ziehen, auf die Steinmauer verzichten, die Ideen zurückschrauben und viel lieber ein Friedensstifter sein. Wären nicht die Chancen, ihn für Jesus zu gewinnen, viel größer, wenn wir ein Friedensstifter wären? Wenn wir nicht auf unser Recht im Leben pochen würden, sei jetzt in dieser Beispielgeschichte oder in vielen tausend anderen Situationen, wo wir uns im Recht fühlen, wo wir kämpfen wollen, wo wir mit dem Kopf durch die Wand wollen. Und Jesus möchte uns vielleicht ganz andere Wege zeigen. Nüchterne, besonnene Wege. Wege, die ihn ehren. Die Menschen öffnen für das Evangelium. Wäre das nicht viel mehr wert, als dass ich zu meinem Recht komme? Jesus hat seine Jünger auch mal daran erinnert, dass er sie gesetzt hat als Salz und Licht in dieser Welt. Und ich glaube, daher ist es gut, wenn wir nicht mit unserer Dampfwalzenmentalität bekannt sind in unserer Nachbarschaft. Nicht mit einer Ruppigkeit im Alltag. Sondern vielmehr sollten wir bekannt sein für unsere Ausgewogenheit. Für unsere Nüchternheit im Alltag. Eine Nüchternheit, die ansteckend wirkt auf andere. Weil sie sehen, der geht völlig anders, auch mit den Problemen um. Sogar auf sein Recht verzichtet er, um seines Herrn willen. Paulus sagt, das in Vers 8 auch nochmal schön, dieses Anderssein. Wir sollen anders sein als die anderen. Wir aber, damit spricht er nochmal die Gläubigen ganz besonders an, was jetzt wichtig ist, die wir dem Tag angehören, wir wollen nüchtern sein. Nicht schläfrig, nicht mit sonstigen Problemen. Und jetzt kommen drei wichtige Punkte. Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das sind die Dinge, die uns auszeichnen sollten, die man an uns sehen sollte. Das Wesentliche im Auge zu behalten, heißt also an diesen drei Dingen festzuhalten. Ausgerüstet sein mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung. Und das Schöne ist, bei den Thessalonichern waren diese drei Dinge vorhanden. Glaube, Liebe, Hoffnung. Woher weiß ich das? Im ersten Kapitel schreibt Paulus in überwältigender Weise von den Thessalonichern. Was das für eine Gemeinde war, ich wäre gerne dort gewesen. Bis 400 Kilometer weit war bekannt geworden, er schreibt in ganz Achaia, das ist ein riesiges Gebiet in Griechenland. Bis dorthin war bekannt geworden, dass in Thessalonich Menschen umgekehrt waren zu Jesus, dass sie sich abgewendet hatten von ihren Götzen, dass sie jetzt einen neuen Gott verehrt haben, dass sie ein neues Leben leben und einem neuen Gott folgen. Eine riesige Außenwirkung hatte diese Umkehr der Thessalonicher. Ihr müsst es mal in 1. Thessalonicher Kapitel 1 nachlesen, was hier alles in Bewegung war. Sehr, sehr schön. Da war Glaube, Liebe, Hoffnung vorhanden. Ich lese nur mal diesen Vers 3 aus dem ersten Kapitel oder Vers 2 noch dazu. Wir danken Gott allezeit für euch. Damit steigt er ein mit diesem großen Dank und Lob. Wir danken Gott für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das war, was die Menschen geprägt hat in Thessalonich. Wir kommen noch zu den letzten Versen hier in unserem Bibeltext. In Vers 9 und 10 spannt Paulus nämlich nochmal den Bogen zu Kapitel 4. Wir haben gehört, wo es um die Entrückung, die Auferstehung der Toten ging und so weiter. Und da schreibt er, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Was für eine wunderbare Zukunft wird denen verheißen, die an Jesus glauben. An dieser Stelle ist noch wichtig zu beachten, wir finden hier wieder das Wort schlafen und wachen. So wie in Versen 5 bis 8, aber es hat eine andere Bedeutung. Dort, in den Versen 5 bis 8, war beides geistlich zu verstehen. Hier in Vers 10 hat es aber einen anderen Sinn. Wachen bedeutet lebendig sein. Und schlafen bedeutet hier tot sein. Also wirklich physisch tot zu sein. Das heißt, die Ermutigung des Paulus lautet hier, er versichert ihnen noch einmal, was er quasi in Kapitel 4 schon gesagt hat, ganz egal, ob ihr bei der Entrückung noch lebt oder nicht, ob ihr schon gestorben seid oder noch am Leben seid, hier die Synonyme für wachen oder schlafen, wenn Jesus die Seinen holt, sind alle dabei. Es wird keiner vergessen werden. Und dieser Blick für die Ewigkeit, für Gottes kommendes Heil, ich glaube, den brauchen wir in ganz besonderer Weise, auch in unserer Zeit, wo wir so mit großen Schritten auf diesen Tag zugehen. Denn dieser Blick lässt uns das Leben auf der Erde immer wieder mit anderen Augen bewerten, wenn wir es mit Gottes Augen sehen. Paulus schließt diesen Abschnitt in Vers 11 und damit möchte ich auch schließen, nochmal mit einem Hinweis und einer Botschaft des gegenseitigen Trostes und der Ermutigung. Er schreibt ihnen nochmal hier abschließend, darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Wie schön! Es ist eine Ermutigung in etwas, ja, was schon läuft. Die Thessalonicher setzen das bereits in die Tat um. Daran halten sie fest und Paulus sagt, bleibt da dran, lasst nicht locker, euch immer wieder gegenseitig zu ermutigen, euch anzustupsen, auf die Ewigkeit hinzuschauen. Wollen wir das auch machen? Uns gegenseitig ermutigen uns erinnern, auf was es im Leben wirklich ankommt. Dass wir die Ewigkeit vor Augen haben. Schluss mit Schlafen heißt also ganz konkret und zusammengefasst, wir wollen nüchtern und wachsam unser Leben auf den wiederkommenden Herrn Jesus ausrichten. Amen. Wir beten noch zusammen. Lieber Jesus, danke für diese wichtigen, ermahnenden Worte, diesen Blick auf dich gerichtet zu haben. Gerade in dieser Zeit, wo so viel drüber und drunter geht, wo so viel auch immer mehr gegen dich gearbeitet wird, wo du vor die Tür gestellt wirst und auch deine Gebote und Ordnungen nicht mehr gelten und auch nicht mehr gelten sollen. Wo die Menschen sich in falschem Frieden, in falscher Sicherheit wägen. Hilf uns, dass wir uns da nicht mitreißen lassen, dass wir nicht genauso schläfrig werden, sondern dass wir aufwachen, dass wir dir entgegengehen, dass wir Nüchternheit an den Tag legen, in unserem Alltag, in unseren Dingen, die wir tun, Herr Jesus, auch wie wir mit dieser Erde umgehen, mit dem Materiellen. Du siehst, was uns alles ablenkt, was uns abhält, den Blick auf dich zu richten. Hilf uns immer wieder neu, Herr Jesus, zu sortieren und neu uns helfen zu lassen, dich vor Augen zu sehen, dich an erster Stelle im Leben zu haben. Danke für deine große Liebe, die du uns immer wieder zeigst, Herr Jesus. Lass uns daran festhalten, dass du wiederkommen wirst, dass wir uns auch nicht in Endzeitberechnungen verlieren, sondern einfach sehen, du kommst und wir freuen uns darauf. Und darauf wollen wir hinzuleben. Und das wollen wir auch weitergeben, Zeuge zu sein, wie du es deinen Jüngern gesagt hast, dass noch viele dich als Heiland und Retter erkennen können. Danke, dass du mit uns gehst, auch in diese Woche, und uns hilfst, Herr Jesus, nüchtern und wachsam zu leben. Amen.
Wir singen aus dem großen Liederbuch die Nummer 200.